Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind, damit wir über ein Thema hier einmal gemeinsam nachdenken können. Das Thema ist ja schon genannt worden, Quo Vadis Menschheit. Wohin geht die Menschheit? Wohin gehen wir als Einzelne? Wir alle tragen die Frage der Zukunft in uns und wollen wissen, was wird die Zukunft uns bringen? Der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble hat soeben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Und der Zukunft zugewandt«. Die Zeitschrift Focus hat schon die Abdruckrechte sich beschafft, um also vorab einige Passagen dieses Buches zu drucken, weil man daran interessiert ist, was bringt die Zukunft? Und der Bundeskanzler höchstpersönlich wird am 20. Juni dieses Buch der Öffentlichkeit vorstellen. Wir sehen also, die Frage der Zukunft ist brennend. Viele Menschen wollen verbindliche Antworten haben. An einer Universität war ein Wirtschaftswissenschaftler und er hatte einen Assistenten neu eingestellt. Dieser Assistent war vor einiger Zeit selbst bei ihm am Lehrstuhl gewesen und er hatte dort auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Und dieser Assistent bekam nun die Aufgabe, dass er in Zukunft die Prüfung und die Prüfungsaufgaben zusammenstellen sollte, um dann bei den einzelnen Examen den Studenten die Aufgaben vorzulegen. Als er nun die Prüfungsaufgaben vorgelegt bekam, guckt er sich die an und sagt, Herr Professor, das sind ja genau dieselben Aufgaben, die wir damals im Studium selbst gehabt haben. Ja, sagt der Professor, stimmt, genau dieselben. Aber die Antworten, die ändern sich von Jahr zu Jahr. Und das ist das, was wir nicht suchen. Wir wollen Antworten haben, die gültig sind, die morgen gültig sind. Wir wollen auch bezüglich der Zukunft ganz gewisse Antworten haben, wohin wir gehen. Wir wollen einen weiten Anlauf nehmen, um dorthin zu kommen, aber am Ende, das möchte ich Ihnen zusagen an dieser Stelle, werden wir wissen, wohin wir gehen. Das haben wir uns vorgenommen für diesen Abend. Dass wir genau wissen, wohin die Zukunft läuft. Verbindlich, in einer Weise, dass wir das im nächsten Jahr nicht korrigieren müssen. Das ist ja das, was wir wirklich suchen. Der frisch gewählte Bundespräsident hatte am 23. Mai gesagt, es wird immer schwieriger sein, die Zukunft zu planen. Und es wird immer schwieriger sein, das genau vorauszusagen, was sein wird. Wir sehen, auch er hat sich mit der Frage der Zukunft beschäftigt. Ich möchte meinen Vortrag jetzt in zwei Teile aufteilen. Einen ersten Teil, wobei ich zunächst einmal Antworten geben will aus dem Bereich der Technik und der Naturwissenschaft. Was denkt man einfach so, wo die Welt hinläuft, wie einfach so der Zustand dieser Welt ist. Wir stellen zunächst einmal fest, dass die Technik sehr, sehr viel ermöglicht hat. Durch die Technik hat die Menschheit ganz neue Möglichkeiten gewonnen. Ich möchte mal einige Bereiche der Technik durchgehen, um das einmal so uns deutlich vor Augen zu führen. Nehmen wir zunächst einmal die Landwirtschaft. Der erste Mensch, als der sein Feld bebaute, da stand ihm weder ein Pflug zur Verfügung noch ein Traktor. Er nahm höchstwahrscheinlich so eine Astgabel und hat die durch das Land gezogen. Also eine ganz einfache, eine ganz primitive Methode. Es gab nichts anderes, also musste man das so tun. Es war äußerst mühevoll, diese Arbeit des Ackerbaus zu verrichten. Dann kam die Hacke, die erfunden wurde als ein ganz besonderes Gerät, eine ganz besondere Errungenschaft der Technik. Wenn wir uns heute die Landwirtschaft ansehen, dann sehen wir dort Traktoren, Mehrfachkippflüge, Sämaschinen, Mähdrescher und viele, viele Dinge der Technik, die heute im Einsatz sind. Und wir können sagen, wenn alle diese Geräte nicht im Einsatz wären, dann müsste die Menschheit verhungern. Es wäre gar nicht mehr möglich, mit einer Astgabel diese Erde zu bewirtschaften, um 5,5 Milliarden Menschen zu ernähren. Oder denken wir an die Medizin. Als das Mikroskop erfunden wurde, kam die Medizin in eine ganz neue Situation hinein. Louis Pasteur kam erst im vorigen Jahrhundert durch mikroskopische Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass gewisse Mikroorganismen die Ursache sind für Krankheiten. Und es ist erst 100 Jahre her, als Robert Koch den Tuberkelbacillus entdeckt hat und damit den Sieg einleitete über ganz verheerende Volksseuchen. Als Wilhelm Conrad Röntgen im Jahre 1895 die nach ihm bekannten Strahlen entdeckte, gab es einen weiteren Höhepunkt in der Anwendung technischer Mittel. Es war eine ganz neue Erkenntnisquelle gefunden und man konnte Teile des menschlichen Körpers untersuchen, ohne einen operativen Eingriff zu machen. Heute ist diese Erfindung von grundlegender Bedeutung in der Medizin. Es sind andere Dinge hinzugekommen, Computertomographie und viele andere Erfindungen haben sich dazugesellt, sodass die diagnostischen Möglichkeiten sehr, sehr stark angestiegen sind. Ganz neue Operationsmethoden sind erfunden worden. Ich denke zum Beispiel an die Mikrochirurgie oder die Organtransplantation. Ganz besondere Errungenschaften, die ja erst in diesem Jahrhundert erfunden worden sind. Als die Herztransplantation erstmalig durchgeführt wurde, gab es viele Debatten und Diskussionen, ob man das tun soll. Inzwischen sind weltweit mehr als 10.000 Herzen verpflanzt worden und die Einjahresüberlebensrate konnte von 64% im Jahre 1980 auf heute über 90% gesteigert werden. Wir sehen, das sind ganz gewaltige Errungenschaften, die im Bereich der Technik möglich sind. Oder wenn wir an die Bautechnik denken, die Hochbautechnik hat besondere Triumphe zu verzeichnen. Der C.S. Rubeck Wolkenkratzer in Chicago hat einen Höhenrekord mit 443 Metern. In Tokio plant man ein Gebäude, das über 1000 Meter hoch ist. Wir sehen, die Technik macht viele Dinge möglich und wir können immer nur staunen über das, was dort geschieht. Und ich möchte einmal ganz positiv festhalten, dass die Technik unser Leben entscheidend verbessert hat. Krankheiten konnten besiegt werden oder mindestens, dass wir in großer Weise helfen können. Das Ernährungsproblem ist weitgehend durch Technik möglich geworden. Aber es gibt viele offene Fragen, das Energieproblem, das Umweltproblem und viele Dinge stehen noch zur Debatte. Wenn wir alle diese Dinge so positiv sehen, dann müssen wir auch einige andere Aspekte beachten. Nämlich, alles hängt davon ab, dass Wissenschaft getrieben wird und dass die Dinge auch erkannt werden. Und da stoßen wir auf ein ganz gewaltiges Problem unserer Zeit. Die Wissenschaften haben ein ungeheures Wachstum. Zur Zeit Leonardo da Vincis war es noch möglich, dass ein einziger Wissenschaftler das gesamte Wissen der damaligen Zeit beherrschen konnte. Der kannte sich aus in Biologie, in Astronomie, in Medizin. Alle diese Fragestellungen waren möglich, dass ein einziger das beherrschen konnte. Das ist längst vorbei nach dem unvorstellbaren Wachstum des Wissens. Im Jahre 1950 erschienen täglich 1500 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Im Jahr 1985 waren es schon 10-mal so viel. Und im Jahre 2000 werden wir eine Zahl haben von 100.000 wissenschaftlichen Originalarbeiten, die dann erscheinen werden. Wenn ein Wissenschaftler auf seinem eigenen Fachgebiet sich noch fit halten will, der müsste 100 Stunden pro Tag lesen. Der Tag hat aber nur 24 Stunden. Wir sehen, wir kommen zu einem ganz großen Problem. Zurzeit leben die meisten Physiker, die jemals auf der ganzen Erde gelebt haben. Und in meinem Fachgebiet der Informatik können wir fast sagen, alle Informatiker, die es je gegeben hat, sind unsere Zeitgenossen. Fast alle. Wir sehen also, ganz neue Fachgebiete sind erschlossen worden, und das sind Fachgebiete mit einem unvorstellbaren Wachstum an Wissen. Das überrollt uns, und das sind riesige Mengen von Informationen, eine riesige Informationsflut. Ein Parlamentarier sagte neulich in einem Vortrag, er sagt, er bekommt pro Woche sehr viel Information zugeschickt. Er sagt, er hat das mal, was er in einer Woche erhalten hat, nicht gelesen, sondern gewogen. Und dabei hat er festgestellt, das waren 5,5 Kilo. Wir sehen also, die Welt ist auch nicht mehr regierbar letztlich, weil die Information, die vorhanden ist, gar nicht mehr von den Politikern gelesen werden kann. Es ist gar nicht möglich, das alles aufzunehmen, um dann sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ist gar nicht mehr möglich, weil die Wissensflut so überhand genommen hat. Ein weiterer Aspekt, den wir bedenken müssen in unserer Zeit, ist die Umsetzung von der Erfindung bis zum technischen Einsatz. Wir nennen diese Zeit die Innovationszeit, wo also die Entdeckung zunächst einmal gemacht wurde und bis man das technisch einsetzen kann. Vom Galvanisierversuch bis zur Einführung des Telegraphen dauerte es 61 Jahre. Von der Entdeckung der Elektronenemission in Glühlampen bis zum Einsatz der Verstärkerröhre vergingen 22 Jahre. Vom Transistor bis zur Schlüsselerfindung der integrierten Schaltung in den Computern hat es dann nur noch 10 Jahre gedauert. Wir merken, die Zeiten werden immer kürzer, wo also die Erfindungen umgesetzt werden in entsprechende Beispiele. Ich will einmal ein Beispiel zeigen, wo wir uns das so deutlich machen, mit welch einer rasanten Entwicklung wir es zu tun haben. Nehmen wir einmal die Geschwindigkeit der Informationsübertragung. Es dauerte noch 5 Monate, bis die spanische Königin Isabella von der Entdeckung Amerikas am 12. Oktober 1492 durch Christoph Kolumbus erfuhr. Es dauerte 2 Wochen, bis Europa etwas von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln erfuhr. Und es dauerte 1,3 Sekunden, um von Neil Armstrong zu erfahren, dass Menschen erstmals den Fuß auf den Mond gesetzt haben. Wir sehen, wie die Informationsübertragungsgeschwindigkeiten enorm geschrumpft sind. Heute haben wir Computernetze und wir können in Sekundenschnelle Informationen von hier nach Amerika senden, ja nach Australien, weltweit. Unsere Computeranlage, die wir in Braunschweig haben, ist angeschlossen mit mehreren tausend Computern in der Vernetzung. Und wir können augenblicklich Zugriff auf solche Informationen haben. Nur wer kann alle diese Informationen verarbeiten? Wer kann das lesen? Wer kann das alles durchgehen? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die Computertechnik. Konrad Zuse hat den Computer erfunden. Im Jahre 1936 baute er die Z1. Das war der erste lauffähige Rechner mit einem Programm. Eine Multiplikation dauerte damals 4 Sekunden. Also um 2 mal 2 auszurechnen, vergingen 4 Sekunden. Heute, die schnellsten Computer haben eine derart hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, dass wir es uns kaum noch vorstellen können. In einer Sekunde schafft heute ein Rechner 10 Milliarden Rechenoperationen. 10 Milliarden Aufgaben können in einer einzigen Sekunde von einem einzigen Rechner erledigt werden. Welch eine rasante Entwicklung haben wir hier zu sehen auf diesem Gebiet. Wir haben den Eindruck, dass wir technisch sehr viel machen können. Wir haben sozusagen alles im Griff. Diese Schlussfolgerung könnte man ziehen, wenn man diese rasante Entwicklung sieht. Und doch müssen wir vorsichtig sein, wenn wir die Wirklichkeit richtig beurteilen wollen. Allein ein Blick in die Schöpfung hinein, in die Schöpfung Gottes, zeigt uns, wie weit unser Wissen wirklich entfernt ist von dem, was der Schöpfer gemacht hat. Die Physiker kennen heute 200 Elementarteilchen. Die Physiker sprechen heute von einem Zoo von Teilchen und niemand kann übersehen, was noch hinzukommt. Kein Biologe ist heute in der Lage, das zu beurteilen, hinreichend zu beschreiben, zu erkennen oder gar nachzubauen, was in jedem einzelnen Grashalm sich abspielt, nämlich die Photosynthese. Wenn wir das wüssten, wie das wirklich funktioniert, dann würden die Verfahrensingenieure sofort diesen Prozess nachbauen. Keiner ist in der Lage, das zu tun. Ein genialer, ein meisterhafter Prozess, der bisher von niemandem verstanden wird. Man kennt so ein paar Gleichungen, nach denen die Bilanz da funktioniert. Das eigentliche Wesen dieses Prozesses ist im Prinzip unbekannt. Hier sind viele junge Leute und ich kann den jungen Leuten nur sagen, wer sich damit beschäftigt und einige Details herausfindet, der kann sicher sein, er bekommt einen Nobelpreis. Wer diese Dinge ein Stück weit erkennen kann, die sich dort in der Photosynthese abspielen. Kein Wissenschaftler kann uns die molekularen Mechanismen erklären, die eine Heuschrecke erzeugen, die wie ein verwelktes Blatt aussieht. Das gibt es. Wie kommt das? Wie kommt das zustande? Kein Biologe versteht das Geheimnis jener Orchideenblüte, die wie ein Wespenweibchen geformt und gefärbt ist und auch genauso riecht. Wie kommt das? Tiefe Geheimnisse der Schöpfung, die niemand erklären kann. Oder wenn wir an unser menschliches Gehirn denken, dann müssen wir sofort zugeben und bekennen, dass wir wissenschaftlich sofort an einen Anschlag kommen. Wir haben keine Ahnung, wie das Gehirn wirklich funktioniert. Obwohl viele Versuche gemacht worden sind, um dieses Gehirn zu beschreiben, so ist doch dieser Apparat, um ihn einmal so zu bezeichnen, eine völlig weiße Landkarte im Bereich der wissenschaftlichen Erkenntnis. Wenn wir wüssten, wie das Gehirn wirklich funktioniert, dann würden wir das nachbauen und wir würden unsere Computer so konstruieren. Aber niemand kann das. Niemand weiß, wie das funktioniert. Bescheidenheit, wie wir sehen, bleibt also angesagt. Wenn wir über die Technik so positiv gesprochen haben, und das möchte ich auch ganz bewusst so sagen, dass ich sehr positiv zur Technik stehe, so müssen wir auch die negativen Seiten genauso in gleicher Weise erwähnen. Die technischen Errungenschaften haben auch dazu geführt, dass die Atombombe gebaut worden ist. Und das hat sich als ein Fluch der Menschheit erwiesen. Es sind inzwischen so viele Atombomben gebaut worden, dass 2 Monate lang jeden Tag 1000 zweite Weltkriege geführt werden könnten. So viel Munition, so viel Atombomben haben wir inzwischen auf dieser Welt. Ein Potenzial, das man sich kaum vorstellen kann, wenn das einmal in Bewegung gerät, wenn das in falsche Hände gerät. Pro Minute gibt die Menschheit $1 Million für Rüstung aus, obwohl täglich 40.000 Kinder an Hunger sterben. Wir haben gehört von dem Segen der Medizin und von dem menschlichen Fortschritt, der dadurch gekommen ist. Wir müssen aber gleichzeitig bedenken, dass die Medizin es auch ermöglicht hat, dass die größte Mordaktion der Weltgeschichte stattfindet. Allein in der Bundesrepublik kommen pro Jahr auf 600.000 Neugeborene 250.000 Abtreibungen. Zum Mord gesellt sich die Lüge, wenn in einem der reichsten Länder der Erde mit sozialer Indikation argumentiert wird. Das ist möglich durch die Medizin, durch diesen Technik, durch diesen Fortschritt. Der bekannte französische Philosoph René Descartes hatte einen Wunschtraum. Er wollte Beherrscher der Natur sein. Er sagt, wenn wir die Kraft und die Handlungen des Feuers, des Wassers, der Luft, der Gestirne, der Himmel und aller anderen Körper, die uns umgeben, ebenso deutlich kennen, wie wir die verschiedenen Fertigkeiten unserer Handwerker kennen, dann könnten wir sie in derselben Weise verwenden für jede Art von Gebrauch, für den sie sich eignen, und könnten uns so zu Herren und Besitzer der Natur machen. Einen weiten Traum, den er gehabt hat. Ich würde diesen Traum nicht mitträumen, denn es ist nicht ein Segen, dass wir alles können. Warum nicht? Ich möchte das einmal deutlich machen an dem Gericht des Turmbaus zu Babel. Uns ist allen bekannt, dass durch den Turmbau zu Babel ein Gericht Gottes gegeben wurde. Und dieses Gericht lautete: Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. In den Sprachwissenschaften wird heute viel argumentiert, woher die Sprachen kommen. Wie es kommt, dass es so viele Sprachen gibt. Man kann sagen, tausende von Modellen sind entwickelt worden, um das zu erklären. Es ist noch niemand drauf gekommen, oder nur sehr wenige, dass es ein Gericht war. Ein Gericht Gottes, die Sprache zu verwirren. Das ist die Ursache der verschiedenen Sprachen. Aber beim Turmbau zu Babel gab es ein zweites Gericht. Und dieses zweite Gericht ist uns vielleicht weniger geläufig. Es steht in 1. Mose 11, Vers 6. Und da heißt es: Dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens. Hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen. Und das halte ich für ein noch schwerwiegenderes Gericht. Wenn wir Menschen alles tun können, was wir wollen und das auch ausführen. Und die Menschen kennen offenbar keine Schranken, das auch wirklich auszuführen. Wenn wir einmal bedenken, was wir alles tun können und was wir auch tun. Es wird viel über die Umwelt geredet und die Prozesse, die die Menschen durch ihre Technik eingeleitet haben, sind irreversibel. Sie sind nicht wieder rückgängig zu machen. Die Quecksilbermengen, die durch die Papierindustrie von den Anrainerstaaten der Ostsee in die Ostsee hineingekommen sind, können wir nie wieder herausbringen. Sie sind ein für alle Mal da drin. Die Vergiftung ist also vorhanden. Wir können nichts mehr daran ändern. Das ist das Problem. Die tropischen Wälder stellen mit 54% den größten Anteil der Weltwaldfläche dar. In unverantwortlicher Weise werden diese Waldbestände drastisch vernichtet. Nach Angaben der UNO beträgt die statistische Vernichtungsrate derzeit etwa 10 Quadratkilometer pro Stunde. Wenn wir eine Stunde hier heute Abend beisammen sind, etwas länger, und wenn wir vielleicht 2 Stunden zusammen sind, dann sind inzwischen 20 Quadratkilometer Wald vernichtet worden. Das müssen wir auch bedenken, das ist möglich durch Technik, durch Bulldozer und durch alle diese Dinge. Ich möchte einen Punkt, ein Argument sagen zur Erdbevölkerung. Früher war es so, als die Menschen noch als Nomaden lebten, da brauchte ein Mensch, um leben zu können, etwa 2 Quadratkilometer, die ihm da zur Verfügung standen. Die ökologische Tragfähigkeit der Erde lag damals bei 25 Millionen Menschen. Also wenn man in dieser Weise weiter gelebt hätte, hätten auf der gesamten Erde 25 Millionen Menschen Platz gehabt. Gestützt auf die technischen Errungenschaften kam es zum Übergang von Ackerbau und Viehzucht. 1 Quadratkilometer konnte nun 40 Menschen ernähren. Eine drastische Steigerung ist das. Die Tragfähigkeit der Erde stieg damit auf 2 Milliarden Menschen bei diesem technischen Stand, Ackerbau und Viehzucht. Die erste Milliarde wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts erreicht. Bis zu dieser bedeutend erweiterten Grenze der Tragfähigkeit gab es nur noch den Faktor 2. Erstmals wurden Probleme der Überbevölkerung sichtbar. Durch zahlreiche technische Innovationen kam es zur industriellen Revolution, die alle Bereiche des Daseins verändert haben. Die heutige Tragfähigkeit der Erde beträgt 20 Milliarden. 20 Milliarden Menschen könnten ohne weiteres auf der Erde leben bei dem heutigen Stand der Technik. Mit unseren heutigen 5,5 Milliarden sind wir also noch weit entfernt von dieser Zahl. Wir sollten bedenken, wenn wir über die Bevölkerung nachdenken, dass, wenn wir uns einmal vorstellen, wie wir die Menschen verteilen, die heutige Bevölkerungsdichte Hollands ist so dicht, dass wir die gesamte Erdbevölkerung unterbringen könnten auf der Fläche der USA. Also wenn wir bei gleicher Nutzung des Landes alle Menschen der Erde nur in USA unterbringen würden, dann hätten wir das, was in Holland ist. Und wir sehen, in Holland kann man gut leben, sogar Urlaub machen und es gibt auch grünes Land. Wir sehen also, die Tragfähigkeit der Erde bezüglich der Bevölkerung ist keine Naturkonstante, sondern sie ist weitgehend davon abhängig, wie sehr wir unsere Erde nutzbar machen. Technik steht uns dazu zur Verfügung. Und darum meine ich, wir müssen keine Angst davor haben, dass wir die Menschen nicht ernähren können. Das ist nicht das Problem. Ich will es mal deutlich machen. Mit 30 Millionen Tieren hat Indien den größten Rinderbestand der Welt. Nicht in den großen Pampas Argentiniens leben die meisten Rinder, sondern in Indien. Und doch hungern in Indien viele Menschen. Es kommt noch ein zweites dazu, dass auf diesem Subkontinent Indien es 8-mal so viele Ratten gibt wie Menschen. Die haben einen unbändigen Hunger und die fressen riesige Mengen an Nahrungsvorräten auf. Die Ursache, dass das dort nicht klappt, ist, dass man, ich möchte es einmal so deutlich sagen, weil ich es auch nachher vielleicht nochmal deutlich machen will, weil wir Menschen eine abscheuliche, furchtbare Religion erfunden haben, nämlich die, dass man glaubt, dass ein Mensch in einem Tier weiterlebt und darum darf in Indien keine Ratte getötet werden. Und die Folge von einer solchen Religion ist, dass Millionen von Menschen hungern müssen und dass Ratten alles auffressen dürfen. Wenn wir in geschickter Weise umgehen würden mit den Ressourcen, die wir haben, hätten wir das Problem der Erdbevölkerung überhaupt nicht. Wir können das vielleicht mal für die Diskussion nachher nehmen. Sie dürfen mich gerne mal fragen, was ich davon halte, wie viele Menschen wir wohl unterbringen könnten auf der Erde, wie das wohl von der Planung Gottes aussieht. Vielleicht denken wir mal ein wenig darüber nach. Ich will Ihnen dann nachher die Antwort darauf geben. Jedenfalls möchte ich so viel sagen, das ist das Problem nicht. Abtreibungen sind auf keinen Fall eine Lösung. Und das, was man plant in einer Kairoer Konferenz, wo man die Erdbevölkerung drastisch senken möchte auf 2 Milliarden, ich weiß nicht, wie man das machen will, vielleicht die Methoden Hitlers anwenden, ich weiß nicht, was da die Lösungen sind, das halte ich für schrecklich, wenn man so etwas bedenkt. Wir sehen, das sind Gedanken, die man ohne weiteres im Rahmen des Machbaren für möglich hält. Ich möchte Folgendes zusammenfassend sagen. Vieles, was wir tun dürften, das tun wir nicht. Manches, wozu wir in der Lage wären, das tun wir nicht. Und was wir auf keinen Fall tun sollten, dazu geben wir uns her. Diese Bilanz möchte ich einmal ziehen bezüglich der Technik. Und da werde ich erinnert an das Wort, was Paulus sagt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist das tiefe Problem des Menschen. Daran liegt es. Technik ist immer ambivalent. Kann zum Positiven eingesetzt werden, aber auch zum Negativen. Ich las neulich einen Beitrag, da hat jemand erkannt und erfunden, wie man die Gifte der Spinnen nachahmen kann, durch künstliche Stoffe. Die Spinnen fangen ja auf den Feldern in ihren Netzen sehr viele Insekten. Man hat herausgefunden, wie die chemische Zusammensetzung ist dieses Stoffes und macht das künstlich nach und will das jetzt in großen Mengen einsetzen. Was wird passieren, wenn man auf diese Weise die Insekten vernichtet? Man wird sehr bald die resistenten Sorten heranzüchten, die es immer gibt. Die werden sich vermehren. Und dann passiert Folgendes, dass das Gift der Spinnen, wo sie die Beute in ihrem Netz lähmen, dass die nicht mehr zum Zuge kommen. Die werden alle überleben. Und dann werden wir eine unvorstellbare Menge an Insekten haben, die alles auffressen werden. Und die Spinnen stehen machtlos davor. Die Spinnen sind die größten Insektenvertilger auf unseren Feldern. Ich persönlich liebe Spinnen. Obwohl manch einer, ich höre schon jemand sagen, weil sie sehr vieles Gutes tun und weil ich an einer Spinne, wenn man sie einmal näher studiert, die Werke der Schöpfung in wunderbarer Weise einmal sehen kann, was dort alles möglich ist und was dort geschaffen ist. Ein anderes Problem ist der große CO2-Ausstoß, der durch Industrieanlagen kommt, aber auch durch Autos und viele andere Dinge mehr. Das wird Folgen haben. In Simulationsexperimenten hat man untersucht, auf großen Superrechnern, wie die klimatischen Veränderungen auf dieser Erde sein werden. Das kann man ausrechnen, wenn der CO2-Gehalt der Luft ansteigt, wie das klimatisch sich ändern wird und was die Folgen sein werden für das Klima. Und die Ergebnisse bis zum Jahre 2020 sehen wie folgt aus. Während größere Dürreperioden bisher nur alle 100 Jahre auftraten, sind solche Katastrophen alle 3 Jahre zu erwarten. Die Wirbelstürme werden um 40-50% heftiger sein als bisher. Die Wälder werden mehr und mehr dezimiert werden. Die Wasserspiegel der Ozeane werden um 1-2 Meter steigen. Zahlreiche Flachgebiete der Erde werden verschwinden. Durch Landunter wird es hunderte Millionen ökologischer Flüchtlinge geben. Jetzt gibt es Flüchtlinge aus ökonomischen Gründen. Dann werden die ökologischen Flüchtlinge dazukommen. Biologische Feinstrukturen geraten aus dem Gleichgewicht. Heuschrecken, Blattläuse, Schmetterlinge gedeihen im Treibhausklima besser und könnten sich in einer Vegetationsperiode sogar 2-mal vermehren. Viele Pflanzen würden von den Insekten erheblich stärker geschädigt. Viele andere Dinge kommen dazu, die ich hier nicht alle im Einzelnen aufzählen möchte. Von den Wissenschaftlern wird das große Problem erkannt. Und wenn ich einmal die zusammenfassenden Zitate höre von Leuten, die sich mit diesen grundlegenden Fragen der Zukunft beschäftigen, so mündet das alles ein in Sätze, die alle sehr ähnlich sind. Der Industriechemiker und Naturphilosoph Hans Sachse hat festgestellt, nicht die Lösung der technischen, sondern die der ethischen Probleme wird unsere Zukunft bestimmen. Er hat recht darin, das glaube ich auch. Die ethischen Fragen werden alles bestimmen. Der Karlsruher Philosoph Hans Lenk beklagt, wir können es uns heute und besonders künftig nicht mehr leisten, die drängenden ethischen Probleme der Technik und der angewandten Wissenschaften zu vernachlässigen. Die Philosophen hatten sich überwiegend ins Villenviertel des Geistes zurückgezogen und dort historische oder analytische Sprachspiele der Weisheit, Glasperlenspiele einer viel zu lebensfernen Weisheit betrieben. Wir können keine ausgearbeitete Philosophie der Technik, der Wirtschaft, des Geldwesens, der Arbeitswelt, der Leistung und der Verantwortung in Wissenschaft und Technik. Das beklagt er. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Das ist das große Problem. Und der Konstanzer Biologe Makel beklagt ebenfalls diese Sinnkrise des Menschen. Er sagt, ohne das sichere Geleit einer ethisch unbeliebigen Grundauffassung vom Menschen und seiner Würde kann einen das, was moderne Biotechnologie mit einer chemisch-physikalischen Maschine Mensch anzurichten vermöchte, nur erschrecken. Wenn das Absaugen eines 2-Monats-Embryos kein biologisch-medizinisches Problem ist, hört es schnell auf, überhaupt als ein moralisches Problem erkannt zu werden. Wir erleben, dass Sterbende, ja objektiv Gestorbene, wie biochemische Präparate erhalten werden. Wir erleben, dass Gebärammen in vitro befruchtete Leibesfrüchte austragen und vor der Klonierung identischer Menschen stehen keine prinzipiellen technischen Barrieren, sondern höchstens lösbare Detailprobleme. Wir werden noch vieles andere erleben, wenn die moralischen Grenzen weiter verschwimmen, da die Biotechnologie erfinderisch ist. Wo die theologische und philosophische Anthropologie ihre Glaubwürdigkeit verliert, ergreift eine rein biotechnologische und politische Anthropologie die Macht, in der der Zweck die Mittel heiligt. Ich könnte viele ähnliche Bilanzen noch anfügen, die uns mehr in dieser Richtung sagen. Wir stehen vor einem tiefgreifenden ethischen Problem, das einhergeht mit der Technik. Und alle Welt schreit, wo sind die Antworten zu finden? Wir suchen verbindliche Antworten. Jetzt in diesem zweiten Teil meines Vortrages möchte ich die verbindlichen Antworten geben. Wo gehen wir Menschen wirklich hin? Was ist das Ziel der Menschheit? Was ist unser persönliches, unser individuelles Schicksal? Das bewegt uns zutiefst. Und wir wollen dazu Antworten haben. Ich habe herausgefunden, dass ich verbindliche Antworten einzig und allein nur in einem einzigen Buch finden kann. Es gibt nur ein einziges Buch in der gesamten Weltgeschichte, das ausschließlich wahr ist. Es gibt kein zweites. Auch die Bücher, die Sie am Büchertisch kaufen können. Da muss manches korrigiert werden. Wenn ich eine zweite Auflage mache, wenn die rauskommt, dann verbessere ich bestimmte Dinge. Und bei Fachbüchern ist es so, dass ein Fachbuch in der zweiten Auflage auf jeden Fall korrigiert werden muss. Neue Erkenntnisse sind hinzugekommen. Es gilt nicht mehr das so, wie es geschrieben war. Das ist die Bilanz unseres menschlichen Wissens. Wir brauchen eine Antwort, die morgen nicht verändert werden muss. Wir brauchen ein Buch, das eine Auflage gehabt hat und diese Auflage nie korrigiert worden ist. Wir brauchen einen Autor, der uns die Wahrheit sagt, der uns verbindlich etwas mitteilt. Den brauchen wir. Diesen einen Autor kenne ich. Und aus diesem seinem Buch wollen wir jetzt einige Antworten hören.